freue mich, dass wir Uwe bei uns haben. Wir haben weder Kosten noch Mühe gescheut, ihn hier einzuladen. Nein, Uwe ist Teil des Leitungsteams und so freue ich mich auf Uwe.
Ja, hallo. Ich bin ja gar nicht der Hauptperson. Der Hauptperson haben wir ja gerade besungen, Jesus Christus. Und eigentlich ja der Heilige Geist, weil wir sind ja in der Predigtreihe jetzt über den Heiligen Geist. Jetzt, heute ist die dritte. Und Wen hat ja die ersten zwei gemacht. Wen ist für die Gäste unser Gemeindeleiter. Er ist heute nicht da. Und ja, das Heilige Geist, das klingt ja ein bisschen komisch mit dem Geist. Das hat Wen auch so gesagt. Da gibt es natürlich in unserer Gesellschaft so ganz komische Reaktionen, wenn man Geist hört. Ne? Da denkt man, das ist irgendjemand, der da mit so einem Bettlaken über den Kopf und dann so solche Ohren drin und dann nachts durchs Schloss springt oder irgend sowas. Das ist ein Gespenst, das ist kein Geist. Und die gibt es auch gar nicht, die Gespenster, das ist immer der Hausmeister. Wenn wir natürlich vom Heiligen Geist sprechen, ist das, auch da gibt es in unterschiedlichen, ich sag mal, Frömmigkeitsstilen von uns Christen, auch wieder unterschiedliche Vorstellungen. Und die sind alle nicht falsch, die sind schon okay. Also zum Beispiel die Charismatiker haben sich sehr so auf die Salbung eingeschossen, die mögen die Salbung. Das sagt man immer, das ist eine große Salbung da gewesen oder eine kleine Salbung oder es ist keine Salbung oder sowas. Sagen wir da, und das ist okay, und Salbung ist ja auch nur eine Metapher für den Heiligen Geist. Ist ja nur eine Metapher. Der Heilige Geist ist ja nicht ein Ölkrug, der irgendwie wie Öl abgießt. Und selbst Öl ist wieder eine Metapher für den Heiligen Geist. Die Könige wurden früher mit Öl gesalbt. Auch das wieder bloß eine Metapher. Ne? Man kann nie in einer Predigt, erst recht nicht, aber auch nie in einer ganzen Serie von Predigten, alles über den Heiligen Geist sagen. Es ist einfach unmöglich, meines Erachtens nach. Einfach unmöglich. Und es ist ja so ganz erstaunlich, dass als Jesus hier auf dieser Erde war, war er ja als Mensch auf dieser Erde. Als ich mich frisch bekehrt hatte, Ende der 80er Jahre, hatte ich immer so gedacht, ja, was machen die für ein Gefänse, Jesus am Kreuz? Er ist Gottes Sohn und weil er Gott ist, kann er doch einfach die Schmerzen ausschalten. Das hätte ich gemacht als Gott. Ich hätte die Schmerzen ausgeschaltet. Aber mir ist es dann bewusst geworden, Jesus als Mensch hier gewesen. Er hat genauso gelitten wie wir als Menschen. Er war in einer zeitlichen Begrenzung genauso wie wir. Er hatte alle unsere Begrenzungen. Er hatte auch die kräftemäßige Begrenzung. Er hatte auch territoriale Begrenzung. Er konnte also nicht überall sein, nur dort, wo er eben war, personifiziert. Und das Wunderbare ist, dass er dann sagt, wenn ich auffahre in den Himmel, dann schicke ich euch einen anderen Tröster. Und wir haben im Deutschen für andere nur ein Wort, nämlich anderer. Ist klar. Und die Griechen haben zwei Wörter für andere. Das eine Wort ist heteros und das andere ist allos. Und heteros ist ein anderer der anderen Art. Daher kommt auch unsere Heterosexualität. Ein anderer der anderen Art. Und allos ist ein anderer der gleichen Art. Und Jesus sagt, ich werde euch einen anderen Tröster schicken, der gleichen Art. Er sagt also einen allos anderen, der gleichen Art. Also nicht einen anderen, einer ganz anderen Art, sondern einen allos. Einen anderen Tröster der gleichen Art, derselben Art. So ist also in der Dreifaltigkeit, in der Dreieinigkeit Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das allos, das anderes, aber gleich. Na, das ist, sag mal, du wärst Fußballtrainer und deine Mannschaft spielt und dein linker Stürmer wird verletzt beim Fußball, während des Spiels und muss ausgewechselt werden. Und jetzt überlegst du dir als Trainer, oh, ich brauche meinen linken Stürmer. Denn du hast ja drei Stürmer gewählt, weil die Verteidigung der anderen Mannschaft schwach ist. Deswegen wählt man drei Stürmer, damit viele Tore fallen. Und er guckt und sagt, wem habe ich denn als Stürmer auf der Bank, auf der Auswechselbank? Ach, Kurt und Karl, klasse. Kurt, mach dich jetzt fertig. Kurt, mach dich fertig jetzt. Und es geht los, du hast eingewechselt. So. Dann hättest du einen anderen eingewechselt, der gleichen Art in alles, ein Stürmer. Wenn du aber so aufgeregt bist und du siehst, dein Stürmer ist verletzt und schaust dich gar nicht um und sagst irgendwie, komm, rein jetzt mit dir. Und dann kommt so einer, der hat Handschuhe an und der geht rein, dann hast du den Ersatztorwart eingewechselt. Dann hast du einen anderen eingewechselt, aber in einer ganz anderen Art. Der ist kein Stürmer, der hält vielleicht den Ball fest, was er gar nicht darf, natürlich. Ne? So. Das ist ja anderer. Du hast auch einen anderen eingewechselt, aber ein Hetero, in einer anderen Art. Ja? Wenn du in der Gaststätte sitzt und hast eine Suppe bestellt und der Kellner bringt die Suppe und einen Löffel und du siehst, der Löffel ist ein bisschen schmutzig und dann gehst du zu dem, holst du den Kellner her und sagst, hätten sie einen anderen, dann bringt er einen Alos-Löffel, also ein Alos-anderer. Ein Löffel, der bringt keine Gabel. Das wäre dann Hetero. Wisst ihr, also das ist so. Und deswegen sagt Jesus, ich schicke euch einen anderen Tröster derselben Art. Derselben Art. Und das Wunderbare ist, er kann weltweit, er ist gar nicht so zeitlich eingegrenzt, er ist nicht kräftemäßig eingegrenzt, wie wir Menschen, er ist überhaupt nicht eingegrenzt. Er kann jetzt in Neuseeland sein, er kann jetzt in Russland sein, er kann in Amerika sein, er kann in Lundenau bei Zwickau sein, er kann in Dresden sein und sogar in Tipps. Und er kann überall sein. Und das ist, ich finde das so wunderbar. Und selbst im Alten Testament gab es schon den Heiligen Geist. Eine andere Metapher wäre Wind, Taube, wir kennen diese ganzen Sachen, Feuerzungen. Und ich möchte heute über ein Symbol sprechen des Heiligen Geistes, wo selten drüber gesprochen wird, denke ich, wo wir nicht so unbedingt dran denken, wenn wir an den Heiligen Geist denken, der aber sich durch das Alte Testament und auch schon durch das Neue Testament genauso hindurchzieht. Schlagt mal mit mir Lukas 11 auf. Ja, ich habe aber auch die Bibelstelle mit. In Lukas 11 hat Jesus Streit oder Diskussion mit den Pharisäern. Und die sagen, der treibt Dämonen aus. Also das sehen die schon, dass er Dämonen austreibt. Also das sagen die nie irgendwie, ja, das macht er nicht. Aber sie werfen ihm das vor und sagen, er treibt die Dämonen aus mit dem Größten, mit dem Chef der Dämonen. In meiner Elberfelder steht Belzebul, mit dem Chef aller Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und Jesus sagt, Freunde, ist der Quatsch. Wenn ein Reich in sich nicht stimmig ist, geht das Reich zugrunde. Wenn ich also die Helferlein austreibe mit dem Chef von den Helferlein, dann kann dieses Reich nicht bestehen. Wenn ich den Chef dazu benutze, um seine Freunde rauszutreiben, ist der Quatsch. Das ist ja Blödsinn. Das sagt er dann. Und dann sagt er im Vers 20, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Finger Gottes. Was ist der Finger Gottes? Wenn man das synoptisch liest, also das ist ja die drei synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, da steht bei Matthäus 12 und Markus 3 die gleiche Begebenheit, wo er sich mit den Pharisäern diskutiert. Und dann sagt er, wenn ich doch die Dämonen durch den Heiligen Geist austreibe. Also da sagt er nicht Finger Gottes, da sagt der Heilige Geist. Also wenn man das, die Parallelstellen sieht, weiß man, aha, der Finger Gottes, damit ist hier in Lukas der Heilige Geist gemeint. Durch den er Dämonen ausgetrieben hat, durch den er Kranke geheilt hat, durch den er Tote auferweckt hat, durch den er Brot vermehrt hat, Wasser zu Wein gemacht hat und so weiter. Also auch da wieder ein wunderbares Bild und auch eine Metapher für den Heiligen Geist, der Finger Gottes. Also mit anderen Worten, auch da ist der Finger Gottes ein Bild für den Heiligen Geist. Sozusagen Gottes Berührungsorgan für uns. Womit er uns berühren möchte. Also Gott sitzt auf seinem Thron in Herrlichkeit, in Ewigkeit, und Jesus sitzt zu seiner Rechten, und er ist doch hier mit seiner Hand. Er ist doch hier mit seinem Heiligen Geist. Er kriegt also nicht nur so von unserem Gottesdienst hier eine Videoübertragung, und dann guckt er sich das an mit Gabriel und Michael und sagt, aha, da weiß ich, was dort los ist in Dresden, da bin ich auch irgendwie mit dabei. Nee, er ist wirklich hier. Er ist wirklich hier, aktiv hier. Er kann zupacken mit seinem Finger. Er kann dich berühren, auch heute mit seinem Finger. Und durch seinen Heiligen Geist hat er sozusagen jeder Situation deines Lebens sozusagen seine Finger im Spiel. Ich finde das so ganz wunderbar. Und auf einmal machen andere Bibelstellen, wenn man das weiß, wenn man das im Hinterkopf hat, andere Bibelstellen irgendwie mehr Sinn oder einen anderen Sinn. Zum Beispiel im 2. Mose. Im 2. Mose 31, wir kennen das, da ist der Mose auf dem Berg Sinai, da wird der Bund mit Israel geschlossen. Und da steht im Vers 18, 2. Mose 31, Vers 18. Und als er auf dem Berg Sinai mit Mose, also Gott, zu Ende geredet hatte, gab er ihm zwei Tafeln des Zeugnisses, steinerne Tafeln, beschrieben mit dem Finger Gottes. Schon im Alten Testament. Mit dem Finger Gottes. Ich weiß ja nicht, ob Gott so einen langen Arm hat. Sicherlich, vielleicht auch, ja, aber vielleicht auch nicht. Aber das ist natürlich wieder eine Metapher für den Heiligen Geist, beschrieben mit dem Heiligen Geist. Und wunderbar, dass hier der Finger Gottes benannt wird, wie damals oder wie dann später bei Lukas 11 Jesus das sagt, mit dem Finger Gottes. Also schon im Alten Testament ein Bild für den Heiligen Geist, der Finger Gottes. Und das wussten selbst die Okkultisten am Hofe des Pharaos. Ihr werdet euch erinnern, Mose ist beauftragt worden, die Israeliten aus der ägyptischen Gefangenschaft zu befreien, herauszuführen. Und Mose und Aaron hatten Clinch mit zwei Experten aus dem Hause des Pharaos, zwei Wahrsagepriester. Laut 2. Timotheus 3, Vers 8 heißen sie Jannes und Jambres. Jannes heißt Verführer, Betrüger, und Jambres ist ein Sinnbild für Verbitterter, ein verbitterter Mensch. Und schlagen wir auf, ich lese euch das vor, im 2. Mose 8, da würde ich fangen ab 7 an, da wird also Mose und Aaron von Gott beauftragt, zu dem Pharao zu gehen und zum Beispiel den Stock, Aaron soll den Stock, seinen Stab runterschmeißen. Da ging Mose, ich lese 2. Mose 7, Vers 10, da ging Mose und Aaron zum Pharao hinein und machten es so, wie der Herr geboten hatte. Aaron warf seinen Stab vor dem Pharao und vor seinen Hofbeamten hin, und es wurde zur Schlange. Da rief der Pharao die Weisen und Zauberer, das sind die zwei, Jannes und Jambres, und auch sie, die Wahrsagepriester Ägypten, machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten. Sie warfen jeder seinen Stab hin, und es wurde Schlange daraus. Also die haben das genauso gebracht. In so Bibelfilmen sieht man dann so, dass sie Tricks anwenden, ich habe einen gesehen, da haben die so einen Eimer mit Schlangen umgeschmissen. Und haben so, guck mal, ich kann das auch. Nee, hier steht eindeutig, die können das auch. Dass dann natürlich die Schlange von Aaron die anderen zwei frisst, ist schon ein Zeichen, wer gewinnen wird. Aber sie können das genauso. Also der Pharao sagt, das kriegen meine Leute auch hin. Wo ist das Problem? Dann geht das weiter, er soll mit dem Stab auf den Nil schlagen und dann wird Blut raus. Und das ganze Wasser des Nils wird Blut. Und dann steht im Vers 22, aber die Wahrsagepriester Ägyptens machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten. Da blieb das Herz des Pharaos verstockt. Der Pharao sagt, das kriegen meine Leute auch hin. Also ihr zieht hier eine Performance ab, aber das kriegen meine Leute auch hin. Wo ist das Problem? Da geht es weiter mit der Frösche. Sie lassen von dem Nil viele Frösche rauskommen und das ganze Land wird voll solche quakenden Fröschen übersät. Und im 2. Mose 8, Vers 3 steht, aber die Wahrsagepriester machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten und ließen die Frösche über das Land Ägypten heraufkommen. Mose und Aaron, wo ist das Problem? Meine Leute kriegen das auch hin. Jannes und Jambres, die kriegen das genauso hin. Also das ist für mich ein Zeichen, dass es sicherlich einen Gegenspieler Gottes gibt, der auch was kann in dieser Richtung. Ich denke da an viele esoterische Praktiken, die jetzt in unserer Gesellschaft so sind, und andere Sachen. Irgendwie punktuell kriegen die das schon hin. Aber jetzt kommt's. Die Mücken. Die Mücken. Die Mücken gehen über Ägypten, und das kann man ja vorstellen, das ist ja schlimmer wie im Spreewald im Mai. Die Mücken da, und es geht los, und das sagt dann der Pharao, Jannes und Jambres, kommt mal ran, Mücken. Und dann steht hier im 2. Mose, ich lese ab Vers 14, die Wahrsagepriester machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten, um die Mücken hervorzubringen. Aber sie konnten es nicht. Und die Mücken kamen über die Menschen und über das Vieh von Mose, die Mose und Aaron hergestellt haben. Sie konnten es nicht. Die Mücken konnten sie nicht. Das ist interessant, Frösche konnten sie, Mücken konnten sie nicht. Und dann sagten sie im Vers 15 hier, und da sagten die Wahrsagepriester zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Also ist doch klasse. Selbst die Gegner Gottes wissen, dass es der Finger Gottes gibt, der etwas bewirken kann. Selbst das wissen die Wahrsagepriester, das ist der Finger Gottes. Gott hat also eine Möglichkeit, obwohl er im Himmel ist, in der Herrlichkeit wohnt, natürlich mit seinem Heiligen Geist, hier die Metapher des Fingers auf dieser Erde was zu bewirken. Also wenn du denkst, er ist so weit, Gott ist so weit weg in meinem Leben und ich höre ihn nicht, ich sehe ihn nicht.
Vielleicht spürst du ihn heute,
dass er dich antippt, der Finger Gottes. Was macht denn dieser Finger Gottes? Was sind so die klassischen Aufgaben des Fingers Gottes? Warum ist das alles? Und ich habe da drei von zig rausgesucht. Erstens, es kommt zu einer Zeugung durch Gottes Berührung. Durch den Heiligen Geist bist du, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, neu gezeugt, eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5, Vers 17. Du bist aus Gottes Sicht eine neue Schöpfung. Und das ist ganz wunderbar, das sieht man zuallererst beim ersten Mal bei Jesus, selbst Jesus. Jesus sollte geboren werden, Maria sollte ein Kind bekommen. Und im Lukas 1, Vers 34 fragt sie natürlich ganz klar eine logische Frage zu dem Gabriel, wie soll das geschehen, wo ich doch von keinem Manne wusste. Also auch damals war klar, ohne Männer gibt es keine Kinder. Logische Frage. Und dann sagt der Gabriel im Vers 35, und der Engel des Herrn antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren oder gezeugt werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Warum konnte Jesus Sohn Gottes genannt werden? Aus dem einzigsten Grund, weil er von dem Heiligen Geist gezeugt worden ist. Und das trifft erstmal auf Jesus zu. Und du wirst fragen, ja, aber was ist dann mit uns? Wir sind doch Söhne, auch Söhne und Töchter Gottes. Gut, dass du fragst. Natürlich sind wir das auch. Natürlich sind wir das auch. Denn als wir unser Leben Jesus anvertraut hatten, ist genau diese Zeugung passiert. Die Zeugung einer neuen Kreatur, einer geistigen neuen Kreatur. Wir haben das gleich erlebt. Jesus sagt selber im Johannes 3, Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, zu Nikodemus, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Also genau, es muss also jemand neu gezeugt werden. Und ich habe es schon mal betont und ich finde das so wunderbar, dieses Wort gezeugt ist im Griechischen das Wort genau. Und man liest oftmals in Büchern oder man liest, hört das auch in Predigten und das ist ja auch okay im Großen und Ganzen, dass man sagt, wir sind adoptiert worden von Gott. Und wenn man adoptiert ist, dann ist man rechtlich gesehen ein Erbe. Man erbt das Gleiche von dem Vater, der einen adoptiert. Genau das Gleiche erbt man. Das ist ja schon wunderbar, wenn Gott sagt, ich habe euch adoptiert, ihr seid meine Erben. Aber er sagt nicht Adoption, sondern er sagt genau. Und genau hat diesen Stamm unseres deutschen Wortes Genetik. Eigentlich ist es mehr als adoptiert. Er sagt, es ist wirklich gezeugt worden. Also du bist wirklich neu gezeugt, nicht bloß genau und sagt, ja, du hast jetzt dein Leben Jesus gegeben, ja gut, dann bist du mit adoptiert. Nein, du bist gezeugt. Er sieht also in dir seinen Sohn Jesus Christus. Und das ist durch den Heiligen Geist, durch den Finger Gottes passiert. Also wenn du sprichst, oh Gott, bitte, dann, so verstehe ich das in meiner naiven Denkweise, dann, wenn Gott antworten würde, würde er sagen, was ist los, Jesus? Und du sagst, Jesus, hier ist der Uwe. Nee, du bist neu gezeugt. Ich sehe meinen Sohn in dir, ob du das selber siehst oder ob das andere sehen ist, Wurst. Ich sehe das in dir und das gilt für jeden von uns. Du bist neu genaut worden, neu gezeugt worden, genau wie Jesus, obwohl wir natürlich wissen, wir sind gezeugt worden menschlich von Mama und Papa, in unserer irdischen Existenz natürlich. Aber als wir Jesus eingeladen haben in unser Herz, geschah nämlich genau das, wir sind vom Heiligen Geist gezeugt. Eine Zeugung, die Bibel mit Wiedergeburt nennt. Also ein neuer Mensch kommt ins Sein, der Geist wurde lebendig durch die Berührung mit dem Finger Gottes. Nun ist das natürlich, wenn man sagt, jetzt wer das noch nie gehört hat, eine neue Kreatur, das heißt natürlich nicht, dass wir uns verändern hier. Ne? Also es ist nicht so, dass ich hier früher vor meiner Bekehrung ein Zwischending war zwischen Brad Pitt und Arnold Schwarzenegger. Ich sah schon so ähnlich aus im Großen und Ganzen. So, vielleicht ein kleines bisschen jünger, aber so, ne? Ja, mehr Haare und alles so, ne? Aber es steht ja auch in der Bibel nur, wer ausharrt, wird errettet. So, das. Vielleicht können wir das streichen von der CD, hätte ich weiß nicht. Wenn das irgendeiner hört, soll er was quatschen, der Verzeug. Aber es ermutigt mich auch ein Stück weit. So. Also ein neuer Mensch kam ins Sein. Wie war das bei den Aposteln zum Beispiel? Wann ist das passiert bei den Aposteln? Ganz wunderbar, sieht man das ganz klar bei den 12 Jüngern. Wenn man im Neuen Testament schaut, da ist ja Markus, Lukas und also überhaupt die vier Evangelien sind ja so ein Zwischending zwischen allem Neuen Testament. Sie stehen zwar im Neuen Testament, aber eigentlich geht das Neue Testament richtig los, als Jesus auferstanden ist. Da ist er ja noch nicht auferstanden. Vom Denken her sind sie ja noch sehr alttestamentarisch. Die fragen, der Bettler ist blind und die sagen, wer hat gesündigt, er oder die Eltern? Ganz typisch alttestamentisches Denken. Und Jesus sagt, keiner von denen hat gesündigt. Also ganz typisch, das ist so ein Zwischending. Wann ist das passiert? Wann ist ihre Bekehrung passiert? Und da ist zum Beispiel in Johannes 20, 22, lesen wir, was erstaunlich ist darüber, da unterhalten sie sich mit Jesus, die Jünger, und Jesus ist schon im Denken an seinen Tod, er weiß natürlich schon, was passiert. Im Johannes 20, 22 sagt er, und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Also empfangt den Heiligen Geist. Das ist so wirklich, wenn er sagt, empfangt den Heiligen Geist, dann empfangt ihr auch. Das ist nicht eventuell, ja. Das ist quasi die Bekehrung. Jetzt, wir haben den Heiligen Geist, wir sind Kinder Gottes. Jeder, der wirklich sein Leben Jesus gibt, der wirklich Christ ist, ist absolut erstmal gezeugt worden durch den Heiligen Geist. Das Gemeindezeitalter hat damals noch nicht begonnen, aber sie haben den Heiligen Geist. Alles wunderbar, er hauchte sie an. Sie hatten somit quasi die Wiedergeburt erlebt. Also, sie sind eine neue Schöpfung. Und das ist das, was der Finger Gottes macht. In erster Linie eine neue Schöpfung. Gehört zu den klassischen Aufgaben. Das zweite ist die Ausrüstung zum Dienst. Und da geht es jetzt weiter. Sie haben also den Heiligen Geist empfangen. Und jetzt kommt in Apostelgeschichte, das nächste Buch, Apostelgeschichte 1, Vers 4, 5 und 8, lesen wir. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagt er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Und dann kommt noch eine Erklärung und dann ab im Vers 8, dieser bekannte Vers. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und in Samarien und bis ans Ende der Erde. Das ist ja ganz interessant. Jetzt könnte man ja sagen, ja Jesus, ich muss mich daran erinnern, Johannes 20, 22 hast du schon angehaucht. Wir haben den Heiligen Geist schon. Auf was sollen wir jetzt groß warten? Wir haben ihn doch schon. Du hast uns den Missionsbefehl gegeben. Also, und Jesus sagt, rennt man noch nicht los, obwohl ihr den Missionsbefehl habt. Wartet mal. Da kommt noch was. Wartet mal, bleibt mal in Jerusalem. Da kommt noch was. Ja, ihr habt erlebt, wie ihr wiedergeboren seid. Durch den Heiligen Geist, durch den Finger Gottes. Aber es kommt noch eine zweite Berührung, die ich für euch vorgesehen habe. Und da geht es nicht unbedingt um Kindschaft, das seid ihr, nicht um Kindschaft, da geht es um Kraft, die von mir ausgeht. Es geht um Kraft. Die Kraft der Wirklichkeit Gottes in eurem Leben. Eine Berührung, mit dem sie ausgestattet werden, quasi um himmlisches Equipment zu bekommen. Mit der Kraft des Heiligen Geistes. Darum geht es hier. Als Jesus sie anhauchte, empfang den Heiligen Geist, sind sie in dem Sinne Kinder geworden. Und der Himmel ist gebucht für sie, wie für jeden von uns. Aber er sagt, rennt nicht gleich los, sondern wartet auf die zweite Berührung, wo ihr Kraft bekommen werdet für euren Dienst. Kraft für euren Dienst, Kraft für euer Tun hier auf dieser Erde. Also ein zweifaches Berührtsein mit dem Finger Gottes, was sie erleben sollten. War das bei Jesus auch so? Das zweifache Berührtsein? Ja, es war auch so. Johannes 1, 32 und 34 lesen wir das. Da habe ich auch Bibelstellen, ich denke. Ja. Ah, ja. Und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube, da geht es um die Taufe Jesu, wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren und er blieb auf ihm. Also der Geist. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihn bleiben. Dieser ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Obwohl Jesus ja vom Heiligen Geist gezeugt worden ist, voll der Sohn Gottes war, nie Sünden begangen hat, brauchte er genauso diese zweite Berührung. Wir lesen so gut wie nichts, außer als er 12 Jahre war, aber sonst nichts aus seiner Kindheit und aus seiner Jugendzeit. Aber erst als das passiert ist, als die Taube gekommen ist bei der Taufe, ab da ging der Dienst Jesu überhaupt erstmal los. Ab da wurde er in die Wüste, ab da ging es los mit Wasser zu Wein machen, ab da hat er Kranke geheilt und so weiter, seinen ganzen Dienst. Erst ab da, ab dieses zweite Berührtsein. Auch Jesus brauchte das, dieses zweite Berührtsein. Obwohl Jesus vom Heiligen Geist her geboren war. Wie ist es bei uns? Brauchen wir das auch? Natürlich brauchen wir das auch. Wir lesen in der Apostelgeschichte 8 und 19 zum Beispiel, wo Menschen schon getauft worden sind auf Jesus, aber den Heiligen Geist gar nicht hatten. Und die Hände werden aufgelegt und sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und kriegen die Kraft Gottes. Ich hatte mich zum Beispiel manchmal gefragt, wenn im Garten Gethsemane die Häscher kommen und Petrus schlägt da mit dem Schwert um sich und dem Malchus das Ohr ab. Und Jesus sagt, mach nicht so einen Quatsch hier und macht das Ohr wieder dran. Und Petrus ist so mutig bei diesen Häschern, bei diesen, die ja auch mit Waffen gekommen sind. Der war so mutig. Und gar nicht, Jesus wird gefangen genommen und gar nicht, ein paar Stunden später sagt eine Frau, die zu dem Zeitpunkt, entschuldige, liebe Frauen, aber überhaupt nichts zu sagen hatte, eine Frau war unwichtig in der Gesellschaft, sagt eine Frau zu ihm, zu dem Petrus, zu dem mutigen Petrus am Feuer, du bist doch auch dabei gewesen. Ich? Nee, gar nicht. Wo ist denn plötzlich der Mut hin? Jesus ist bei ihm gewesen im Garten Gethsemane und der Kerl ist mutig und dann sagt eine Frau. Und das sagt, nee, ich nicht. Ihr wisst das, er verleugnet Jesus dreimal. Warum? Was ist da? Und dann, diesmal kurze Zeit später, kommt Petrus ins Gefängnis, nach dieser Taufe mit dem Heiligen Geist, kommt ins Gefängnis, wird grün und blau geschlagen und die Hohenpriester sagen, der Hohe Rat, sondern ihr habt nichts mehr von diesem Jesus zu erzählen. Und grün und blau kommt er auf die Straße und das Erste, was er macht, von Jesus erzählen. Das war dieser Feigling, der vor einer Frau Angst hatte, erzählt jetzt plötzlich, obwohl er grün und blau geschlagen wurde und er weiß, diese Leute dort vom Hohen Rat, das sind keine Papiertiger, die schlagen wirklich zu und verkündet Jesus wieder. Was ist da passiert? Was ist da mit diesen Aposteln passiert? Und ich denke, genau das ist da passiert. Dieses zweite Berührtsein mit dem Finger Gottes. Sie haben diese Kraft empfangen. Nicht nur das Wissen, ich bin Gottes Kind, die Kraft empfangen für ihr Tun, für ihren Dienst, die Kraft auch für ihr Leben. Also der allmächtige Gott, der das gesamte Universum geschaffen hat, kommt zu uns, kleinen Erdenwürmern, und berührt uns und sagt, ihr sollt Kraft empfangen. Ich will dich berühren und ich möchte gern, dass du andere berührst durch mich. Und es gibt natürlich, ich finde auch nichts Schöneres, wenn eine Gemeinde dafür offen ist, wenn es da eine Chance gibt, dass Gott Menschen berühren kann. Dass durch uns Gott Kranke heilen kann, dass durch uns Gott Gebundene frei machen kann, dass Gott selbst Tote auferwecken kann durch uns, Trost spenden kann, dass Menschen innere Kraft bekommen. All das ist doch wunderbar, dass wir in misslichen Umständen Gottes Kraft bekommen in unserem Leben. So wie jetzt auch Dan sagte, wenn man diese Pakete ablegt und einfach sagt, Gott, du bist da, trag du das für mich. Ich denke und ich glaube fest daran, dass Gott in unserer Gemeinde in Bezug da auch auf diese Sachen noch vieles uns geben möchte. Vielleicht dient auch dieses Jahr dazu, dass wenn wir die Gäste haben im Februar, Gary Oates, der sehr stark im Übernatürlichen tätig ist, wir kennen ihn persönlich, und dann auch Randy Clark dann im Mai, ganz wunderbare Gelegenheiten. Und ich muss sagen, mich macht das oftmals Apostelgeschichte 5 wuschig, 12 bis 16. Da reicht der Schatten des Petrus aus. Dass Leute geheilt werden. Die beten nicht immer. Die läuft bloß rum, die beten wahrscheinlich für tiefliegende Sonne, dass der Schatten groß ist. Und da steht, die bringen alle ihre Kranken, das waren gar nicht Gläubige alles, Eva steht das dort nicht, die bringen alle ihre Kranken und der Schatten des Feigling Petrus, der so ein Mensch ist wie wir, wie du und ich, und eher wie ich, der viel redet und dann hinterher überlegt, so, das reicht aus. Der Schatten reicht aus. Wo ist denn, was ist das für ein geistlicher Level da gewesen? Ich denke, das ist das, was der Heilige Geist macht. Das ist das, was auch der Finger Gottes macht, in unserem Bild gesehen, was der Heilige Geist macht. Klassische Aufgaben, die Zeugung des neuen Menschen, die Ausrüstung zum Dienst. Und drittens habe ich herausgefunden, es ist die Kraft, um überhaupt Zeuge zu sein. Dass wir Zeuge sein können. Dass wir Zeuge dort sind, wo Jesus uns hinstellt in unserem Leben. Ja? Also nicht ein Rechtsanwalt Gottes, wir müssen nicht Gott verteidigen. Nicht ein Rechtsanwalt, der versucht mit klugen Reden irgendwas so rumzudrehen, dass dieser Nichtgläubige dann irgendwann mal an die Wand gequatscht wird und sagen kann, oder nichts mehr sagen kann, aber sich trotzdem nicht bekehrt. Sondern wir sollen Zeuge sein. Zeuge ist jemand, der davon redet, was er gehört hat. Der davon redet, was passiert ist. Der davon redet, was er gesehen hat. Und stell dir vor, du wirst vorgeladen zum Gerichtsverfahren als Zeuge. Und dann sagt der Richter so, Sie sind hier als Zeuge vorgeladen. Was haben Sie gesehen? Was haben Sie gehört? Und du sagst, nichts. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gehört, aber ich habe eine Meinung zu dem Fall. Ich könnte meine Meinung äußern, aber es war oder nicht. Ich hätte eine Meinung dazu. Und das sagt da würde der Richter sagen, der Nächste bitte, das ist kein Zeuge. Wir wollen hier nicht Meinungen hören, wir wollen Zeugen hören. Wir wollen hören, was du gesehen hast, was du erlebt hast, was passiert ist, was du bezeugen kannst. Das wollen wir sehen. Ich weiß nicht, wer das noch weiß, vor 10, 15 Jahren waren ja in Italien diese vielen die Mafia-Prozesse. Und da wird ja manchmal dann ein Richter ermordet. Das ist ja ganz schrecklich. Aber auf wem die am meisten ausgelegt hatten, waren die Zeugen. Der Staatsanwalt kann ausgewechselt werden, kommt der Nächste, der macht das wieder neue. Das ist nur eine Zeit, den er Zeit gewinnt. Aber wenn man die Zeugen ausschalten kann, dann hat man keinen mehr, der was bezeugen kann. Zeugen, und wir sollen Zeuge sein. Zeuge von dem, was in unserem Leben passiert ist, Zeuge von dem, was wir erlebt haben. Zeuge von dem, was wir gesehen haben vielleicht. Und der Heilige Geist gibt uns die Kraft dazu, diese Zeugen zu sein, dort, wo wir sind. Im Hauskreis, auf Arbeit, Hausgemeinschaft, Freundeskreis, in der Familie. Überall, dass wir also quasi diese Priesterschaft aller Gläubigen ausleben können und dann dadurch Zeuge sein können. Und da brauchen wir Kraft dazu, auch Zeuge zu sein. Da brauchen wir auch Mut dazu. Das ist ganz klar. Und das kann uns der Heilige Geist geben. Er rüstet uns dazu aus. Und einen letzten Bibelvers habe ich noch für uns heute. Das ist von Paulus in Philipper 3, 12. Den finde ich so wunderbar. Den lese ich mir manchmal für mich persönlich durch. Da schreibt er, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus ergriffen bin. Ich finde das auch so ein wunderbares Bild. Auch in diesem Zusammenhang mit dem Ergreifen des Heiligen, dass wir ergriffen werden können vom Heiligen Geist. In dem Bild des Finger Gottes. Ergriffen werden von ihm, berührt werden von ihm. Damit ich auch andere berühren kann, damit ich die Kraft auch weitergeben kann. Da, wo wir vielleicht zurückgezogen sind auch in unserem Leben, dass wir da sagen, Herr, ich möchte wieder neu mit deinem Finger berührt werden. Wieder neu mit deinem Heiligen Geist berührt werden. Dort, wo wir vielleicht negative Erfahrungen haben, negative Erlebnisse haben, negative Enttäuschungen, gut, Enttäuschungen sind immer negativ, also Enttäuschungen erlebt haben. Vielleicht auch in Christenkreisen, dass wir sagen, vielleicht auch heute Morgen, ich möchte wieder neu von dir berührt werden. Neu von deinem Finger berührt werden. Also man da vielleicht sagen kann, es tut mir leid. Ich fühle mich neu, berühre mich neu mit deinem Finger. Ich möchte dir auch in meinem Leben wieder neu eine Chance geben, damit du durch mich wirken kannst. Damit deine Kraft durch mich fließen kann. Ich will offen dafür sein. Wenn du da vielleicht auch hier bist und das tun möchtest, du merkst vielleicht, ich brauche jemanden, ich brauche in meinen Zerwürfnissen auch des Lebens, in meinen Paketen, die ich trage. Ich brauche diese Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben. Wenn du vielleicht merkst, ich kriege das ja selber nicht hin. Irgendwie versuche ich immer wieder aufzutauchen, aber ich gehe auch immer wieder unter. Ich kriege das ja selber nicht hin, ich brauche diese Kraft. Dann könnte es auch ein Moment sein der Lebensentscheidung, die du triffst. Vielleicht die beste Lebensentscheidung, die dein Leben auch positiv, absolut positiv verändern wird. Auf alle Fälle wird. Viele von uns haben das selber erlebt. Sag vielleicht zu ihm, ich möchte mit dir verbunden sein. Ich brauche deine Kraft. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er drängt sich nicht auf. Er kommt aber, wenn du ihm einlädst. Nur alles, was wir tun müssen, in dem Falle ist, dass wir das ihm glauben. Dass er kommt. Was ist das? Miriam, kannst du noch mal spielen? Ist es da? Miriam? Klavier? Da hinten ist es. Kannst du noch was spielen? Ich dachte, ich wollte so vielleicht zwei, drei Minuten, ein 2-3 Minuten Stück. Sonst müsste ich es machen, aber das wird wahrscheinlich der Saal leer, deswegen. Da wären wir schneller beim Kaffee. Einfach die Gelegenheit geben, 2-3 Minuten durchzuscannen und zu sagen, ja Gott, ich möchte dieses, ja, ich möchte das. Ich möchte wieder neu berührt sein. Es gibt nicht nur 2 Berührungen. Gott tut jeden Tag, streckt er seine Hand aus und sagt, komm, ich will mit dir durch diesen Tag gehen. Jeder Tag ist eine neue Chance, dass er mit dir durch diesen Tag geht. Jeder Tag ist eine Chance, dass du näher zu ihm kommst und dass er näher zu dir kommt. Jeder Tag. Und auch jetzt ist vielleicht die Möglichkeit zu sagen, es ist nur eine Beziehung. Ich will niemand, dass jemand die Hände hebt und sagt, mich betrifft das alles, das nicht, weil es nur eine Beziehung ist zwischen dir und Gott. Nicht zwischen mir und dir und Gott. Nur zwischen dir und Gott. 2-3 Minuten, dass du sagst, Herr, ich lade dich neu ein in mein Leben. Ich möchte neu von dir berührt werden. Wenn es hinterher noch Gebetsbedarf gibt, wir haben ja unser Gebetsteam, was hier vorne steht, ganz klasse Leute, mit denen du beten kannst, dass du nochmal vor Gott bringen kannst, wenn du das möchtest. Aber jetzt erstmal die 2-3 Minuten nur du und Gott.
Ja, wenn er die können, steht ruhig auf, und die wollen, also nicht nur die können, die wollen. Und ich möchte uns noch diese Ermutigung vorlesen, Lukas 11, wo Jesus sagt, ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. So einfach. Thank you.
sagen, es wird, selbst wenn du jetzt die Entscheidung getroffen hast, und viele stehen hier und sicherlich auch viele, die sitzen, haben es getroffen, du hast diese Kraft bekommen. Auch wenn du es gar nicht spürst, du wirst es zu dem Zeitpunkt, wenn du sie brauchst, bekommen. Es gibt diese schöne, die schöne Geschichte bei Corrie ten Boom, wo sie Angst hatte, mit dem Zug zu fahren, oder Angst hatte, ins KZ zu gehen, natürlich damals. Und der Vater sagt, wann hast du, kleine Corrie, wenn ich dich zur Tante abfahren lasse mit dem Zug, wann hast du die Fahrkarte bekommen? Vorher schon? Mehrere Tage vorher? Oder wann? Und da hat sie gesagt, immer am Bahnsteig. Und ich denke, auch das ist ein schönes Bild. Du bekommst die Kraft, wenn du es brauchst. Dann bekommst du das zum richtigen Zeitpunkt. Und es wird jemand geben, der vielleicht ist nicht hier, aber der draußen ist. Der Gegner von Gott, der das wegpicken will, das, was du jetzt, der Samen, der jetzt gesetzt worden ist in deinem Herzen, der rauspicken will und das sagt, denkst du denn wirklich, bist du vom Heiligen Geist berührt worden, denkst du das denn wirklich, Mensch? Und du kannst sagen, doch im Namen Jesus, ja, ich habe diese Entscheidung getroffen, der Finger Gottes war da, er hat mich berührt, ich habe die Kraft bekommen, die Kraft für Zeuge zu sein, ich habe die Kraft für den Dienst bekommen. Ich habe vielleicht auch eine Neugeburt erlebt, eine Wiedergeburt erlebt. Und er sagt, denkst du das wirklich? Weil so, was du alles versaut hast in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, in den letzten Jahren, in den letzten Monaten. Ich gebe dir einen guten Rat, wenn dich der Teufel an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnere ihn an seine Zukunft. Und ich würde mir wünschen, dass wir eine Gemeinde sind, wo wir diese Wirkung des Heiligen Geistes mehr und mehr spüren, offen sind dafür. Offen für die Berührung Gottes und auch offen dafür zu sein, dass er uns benutzen kann. Amen.
So lasst uns diesen wunderbaren Heiligen Geist einsetzen, um Gott anzubeten. Das, was er sagt, was Jesus gesagt hat, die wahren Anbeter werden den Geist und Wahrheit anbeten.